NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brock. Hallo, schönen guten Abend zusammen. Wir starten gleich ins All und berichten über einen bemerkenswerten Flug zur Weltraumstation ISS. Es geht aber auch um irdische Themen in den nächsten 30 Minuten. Um den Stand der Wirtschaftsleistung in Deutschland, um die Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi, dazu auch unser Kommentar, und um Reaktionen auf die verschärften Corona-Regeln in den Niederlanden. Als erstes aber die Corona-Regeln bei uns. Vielen Bürgerinnen und Bürgern sind sie zu unübersichtlich, weil jedes Bundesland Eigeninteressen hat, jeweils dann natürlich auf der Basis der sehr verschiedenen Infektionszahlen. So geht das nicht weiter. Da muss eine erkennbare und verstehbare Linie rein, fordern fast alle in Politik, Wirtschaft und anderen Bereichen des Lebens. Und heute soll es in diese Richtung gehen, bei einem Treffen der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder. Birte Sönnichsen live jetzt in Berlin. Gibt es ein Ergebnis?
Nee, noch nicht. Seit 4,5 Stunden sitzen jetzt die Kanzlerin und die Ministerpräsidentin und Ministerpräsidenten zusammen. Es war vorher klar, dass das keine einfachen Gespräche werden. Da hat der Kanzleramtschef Helge Braun die Latte ja auch ziemlich hochgelegt. Er hat von einer historischen Debatte gesprochen und offensichtlich gibt es da noch eine Menge Gesprächsbedarf. Wir haben gehört, es gibt eine Vorlage, da stehen 14 Punkte drauf, aber nach 2 Stunden waren die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentin noch nicht mal beim ersten Punkt angekommen, sondern immer noch beim Vorwort, haben über Grundsätzliches diskutiert. Da gibt es wohl viel Gesprächsbedarf. Die Kanzlerin scheint extrem auf ein einheitliches Regelwerk zu pochen. Da haben wir gehört, dass sie gesagt haben soll, wollen wir jetzt einen beherzten Schritt machen oder uns wieder Woche für Woche im Frühjahr treffen.
Warum ist das denn so schwierig?
Weil die Punkte dann doch in den Details auseinanderliegen. Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten sagen, ja, eigentlich wollen wir eine einheitliche Linie, sind dann aber doch überzeugt davon, dass ihr Weg der richtige ist. Wir haben in den vergangenen Tagen ja häufig über das Beherbergungsverbot gesprochen. Da zeichnet sich ehrlich gesagt keine Linie ab, keine einheitliche. Und wenn wir uns den Entwurf angucken, das spielt da zum Beispiel auch keine Rolle mehr, taucht gar nicht mehr auf. Da steht nur, dass man nicht nötige innerdeutsche Reisen aus- oder in Risikogebiete am besten vermeiden sollen. Es gibt den Hinweis, dass eine Mehrheit der Bundesländer eben einen negativen Corona-Test voraussetze für Urlauber aus Risikogebieten. Da scheint es mir so ein bisschen, dass sie vorher schon wussten, da bekommen wir keine Einheitlichkeit hin. Deswegen schieben wir das einfach mal ein bisschen nach hinten und konzentrieren uns auf andere Punkte. Insbesondere sollen sie sich wohl gerade über den Punkt private Feiern streiten.
Ja genau, gerade eben ist die Eilmeldung gekommen. Angeblich sollen weniger Teilnehmer bei privaten Feiern in Corona-Hotspots zugelassen werden und es soll eine Sperrstunde geben um 23 Uhr für die Gastronomie ebenfalls in Hotspots. Also das wäre dann, ja, was denn eigentlich? Der kleinste gemeinsame Nenner oder was ist das dann?
Ich glaube, da müssen wir noch mal abwarten, wie genau das am Ende aussehen wird in dem Entwurf. Da steht ja eben drin, dass schon ab 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche sich Menschen auf Beschränkungen wieder einstellen müssen. Jetzt sind wohl, da stehen relativ viele X'e drin in diesem Entwurf, also wann so eine Sperrstunde gilt. Jetzt scheinen sie offenbar auf dem Weg dahin zu sein, diese X'e zu füllen, nämlich 23 Uhr, eine einheitliche Sperrstunde soll es da geben. Die gibt es ja in einigen Städten tatsächlich auch schon. Ich glaube, da wird es halt eben ein bisschen hakelig, wenn es tatsächlich um die Details geht. Wenn die eine Stadt sagt, naja, aber bei uns lieber erst ab 1 Uhr die Sperrstunde, andere werden sagen, aber wir haben schon Sperrstunden und zwar ab 22 Uhr, da jetzt eine einheitliche Linie zu finden, das scheint sehr zäh zu sein, was wir auch aus Teilnehmerkreisen tatsächlich hören, weil es eben um die Details geht. Aber die Kanzlerin scheint halt darauf zu pochen, dass es bundesweit einheitliche Regeln geben soll, auch wenn es sehr kleinteilig ist.
Das Treffen geht weiter in Berlin. Birte Sönnichsen beobachtet das alles und ich denke mal spätestens in den Berichten von heute um 23.30 Uhr wissen wir dann schon ein bisschen mehr. Vielen Dank. Seit gestern Abend ist klar, die Niederlande verschärfen ihre Corona-Regeln drastisch. Für mindestens 2 Wochen gelten strengere Vorschriften. Zum Beispiel müssen Cafés und Restaurants schließen. Privathaushalte dürfen nur 3 Gäste pro Tag empfangen. Busse und Bahnen darf man nur benutzen, wenn es sich nicht vermeiden lässt. Und Mannschaftssport jedweder Art entfällt fürs Erste. Mit anderen Worten, in den Niederlanden ist jetzt viel mehr verboten als bei uns. Denn die Zahl der Neuinfektionen dort ist in die Höhe geschossen. Reaktionen auf all das hat Ludger Kazmierczak gesammelt.
In der Bar Mick im Herzen von Amsterdam wurde die Pressekonferenz von Premier Mark Rutte live auf Videoleinwand übertragen, fast wie bei einer Fußball-WM. Nur dass keine echte Oranje-Stimmung aufkommen wollte. Eigentümerin Mareike van der Hoek muss ihren Kruch, ihre urige Kneipe unweit des Hafens, für wahrscheinlich 4 Wochen schließen.
Wir missen allemaal perspektief.
Wir alle vermissen eine Perspektive. Das ganze Land wartet auf das Ende von Corona. Aber das ist vorerst nicht in Sicht. Und solange niemand das weiß, müssen wir tun, was das Beste ist.
Müssen wir gewoon doen wat het beste is.
Mehr als 44.000 Neuinfektionen innerhalb einer Woche haben bei Rutte und Co. die Alarmglocken schrillen lassen. Die Regierung schickt das Land deshalb in einen Teil-Lockdown. Cafés, Restaurants und Kneipen bleiben geschlossen. Haushalte dürfen nicht mehr als 3 Gäste empfangen. Mannschaftssport ist für Erwachsene vorerst verboten. Und ein halbes Jahr nach Deutschland will nun auch das niederländische Kabinett eine Maskenpflicht einführen. Die Gäste in der Bar Mick nehmen es gelassen. Ich hoffe vor allem, dass diese Maßnahmen wirken. Wir werden uns jedenfalls daran halten und hoffen, dass es hilft.
Ein Maandje finde ich wel te overzien.
Einen Monat halte ich für überschaubar. Wenn wir danach zur Normalität zurückkehren können, dann ist das prima. Damit sich die Partys nicht von der Gaststätte auf die Straße verlagern, ist der Verkauf von Alkohol ab 20 Uhr verboten. Zum Leidwesen der vielen Abendkioske, die bis spät nachts oder gar rund um die Uhr geöffnet haben. So wie das Mikros von Fatih Karabulut im Den Haager Seeheldenquartier. Ich denke, dass viele Menschen sehr erstaunt sein werden, wenn ich um 8 ein Schloss an die Kühlschränke hänge. Das haben wir bislang noch nicht mitgemacht. Es hat keinen Sinn, das einzuschränken. Du kannst doch niemanden davon abhalten, ein Bierchen zu trinken. Karabulut geht davon aus, dass er in den kommenden Wochen bis zu 20% seines üblichen Umsatzes einbüßen wird. Noch dramatischer aber ist die Lage für viele Gastronomen im Land, die um ihre Existenz bangen. Beim ersten Lockdown im Frühjahr kamen ihnen die Banken noch mit der Stundung von Krediten entgegen. Damit sei diesmal nicht zu rechnen, sagt Chris Boeing vom niederländischen Bankenverband.
Niemand
hat ein Interesse daran, auch die Unternehmer nicht. Es macht keinen Sinn, in Schulden zu versinken, wenn es keine Perspektive gibt. Das ist hart und bitter, die Leute tun mir auch leid. Aber es ist vernünftig, um anderen Unternehmern mit Perspektive als Bank weiterhelfen zu können. Um 22 Uhr heute Abend schließen im ganzen Land die Lokale für 4 Wochen. Voraussichtlich, denn in 14 Tagen will die Regierung eine erste Bilanz ziehen, um dann über eine mögliche Lockerung oder Verschärfung der Maßnahmen zu beraten.
Informationen aus den Niederlanden von Ludger Katzmierzak für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Und damit sind wir wieder in Deutschland bei der Grippeschutzimpfung. Die wird ja schon lange empfohlen, vor allem für Risikogruppen, besonders für Menschen über 60. In den vergangenen Jahren allerdings hat sich nur etwa jeder 10. Bundesbürger impfen lassen. Das ist jetzt anders geworden. Es gibt einen regelrechten Run auf die Impfung, denn manche versprechen sich dadurch auch einen besseren Schutz gegen Covid-19. Das Problem, das Serum für die diesjährige Grippeschutzimpfung wird hier und da knapp, so heißt es jedenfalls aus Arztpraxen überall in Deutschland. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sich dazu heute geäußert. Cecilia Reible.
26 Millionen Impfdosen hat das Bundesgesundheitsministerium für die kommende Grippesaison bestellt. So viel wie nie zuvor. Und etwa doppelt so viel, wie im vergangenen Jahr insgesamt überhaupt verbraucht wurde. Es werde keine Engpässe geben, versprach Gesundheitsminister Jens Spahn. Allenfalls könne es zeitweise an einigen Orten zu Lieferengpässen kommen. Der Grund, der Grippeimpfstoff wird nicht an einem Tag ausgeliefert, sondern steht nach und nach zur Verfügung. Es sei aber auch sinnvoll, sich noch im November oder Dezember impfen zu lassen, sagte Spahn. Die Grippeimpfung biete einen dreifachen Schutz für den Geimpften selbst, für dessen Kontakte und für das Gesundheitssystem insgesamt. Je weniger Menschen an Grippe erkrankten, desto mehr Kapazitäten stünden für andere Patienten, vor allem für Covid-19-Erkrankte, zur Verfügung. Die Grippeimpfung wird vor allem für Senioren, chronisch Kranke, Schwangere und Bewohner von Alten- und Pflegeheimen empfohlen. Außerdem sollte sich auch das medizinische Personal in Praxen, Kliniken und Heimen impfen lassen.
Sie sollen schnell sein und unbürokratisch. Die finanziellen Überbrückungshilfen des Staates für die Corona-Zeit. Davon gab es in diesem Frühjahr und Sommer einiges für mehrere Branchen. Aber das reicht nicht, sagen Fachleute und verweisen zum Beispiel auf den Tourismus, die Gastronomie, Messebau oder das komplette Veranstaltungsbusiness. Sie alle leiden nach wie vor. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat da heute eine gute Nachricht. Die Hilfen werden nämlich verlängert.
Es zeichnet sich jetzt schon ab aufgrund der steigenden Infektionszahlen, dass wir auch im nächsten Jahr Unternehmen haben werden mit erheblichen Umsatzrückgängen, mit erheblichen Schwierigkeiten. Wir wollen diesen Unternehmen helfen, ihre Corona-bedingten Schwierigkeiten zu lösen.
Und dafür will Altmaier die sogenannten Überbrückungshilfen verlängern. Und zwar um ein halbes Jahr bis Ende Juni 2021. Mit den Überbrückungshilfen können kleine und mittelständische Unternehmen bis zu 80% ihrer Fixkosten erstattet bekommen, wenn sie Corona-bedingte Umsatzeinbußen nachweisen können. 25 Milliarden Euro sind dafür im Bundeshaushalt vorgesehen. Altmaier plant, die Hilfen anzupassen und zu erweitern, etwa durch verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten und Elemente eines Unternehmerlohns, den es bereits in Nordrhein-Westfalen gibt. Dadurch sollen gezielt bestimmte Branchen profitieren, wie Hotels und Gaststätten sowie der Veranstaltungs- und Messebereich. Veranstalter haben seit Beginn der Corona-Krise zum Teil gar keine Einnahmen und schon jetzt zeichnet sich ab, dass Hotels und Gaststätten nach dem kurzen Sommergeschäft besonders leiden werden unter Sperrstunden und Beherbergungsverboten. Vertreter der Wirtschaftsforschungsinstitute halten die Überbrückungshilfen für richtig. Allerdings sei bisher nur ein kleiner Teil abgerufen worden, möglicherweise weil die Hürden zu hoch seien. Auf der anderen Seite könnte aber auch eine verschleppte Pleitewelle drohen, befürchtet Timo Wollmershäuser vom IFO-Institut. Zumal die Insolvenzantragspflicht für bestimmte Unternehmen bis Ende des Jahres ausgesetzt ist.
Insgesamt sind diese Maßnahmen insofern problematisch, vor allem was die Insolvenzantragspflicht betrifft, dass sie natürlich Probleme möglicherweise nur in die Zukunft schieben. Nicht? Aber es ist natürlich richtig, dass man erstmal den Unternehmen wieder die Chance geben muss, eine normale Aktivität durchzuführen. Dazu muss die Pandemie unter Kontrolle sein und dann müssen wir sehen, ob diese Unternehmen eben überleben oder nicht.
Die große Unbekannte dabei, wie lange wird die Pandemie noch anhalten und was werden die Hilfspakete am Ende tatsächlich kosten?
Bericht von Martin Polanski. Okay, ein bisschen Kaffeesatzleserei sind Wirtschaftsprognosen immer. Aber die Gutachten der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute lassen schon erkennen, wie es steht um die Konjunktur in Deutschland. Sie sind vor allem Hintergrundwissen für Bundes- und Landespolitiker. Heute wurde das fällige Herbstgutachten vorgestellt. In Berlin. Hauptbotschaft der Institute: Die deutsche Wirtschaftsleistung ist abgesackt. Bis das Vor-Corona-Niveau erreicht ist, kann es dauern. Carsten Zumack.
Die Corona-Krise belastet die deutsche Wirtschaft stärker als erwartet. In ihrem Herbstgutachten sagen die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute für das laufende Jahr ein Minus von 5,4% voraus. Damit wäre der Einbruch noch größer als im Frühjahr angenommen. Die eigene Prognose wurde deutlich um mehr als einen Prozentpunkt abgesenkt, betont der Konjunkturchef des Instituts für Weltwirtschaft IFW Kiel, Stefan Kotz.
Grund dafür ist, dass der weitere Erholungsprozess nunmehr etwas schwächer eingeschätzt wird als noch im Frühjahr. Und dieser Erholungsprozess dürfte zunehmend an Fahrt verlieren. Denn Nachholeffekte laufen aus. Einige Branchen sind weiterhin erheblichen Einschränkungen ausgesetzt.
Kurz verweist konkret auf Unternehmen, die besonders auf soziale Kontakte angewiesen sind. Zum Beispiel in Gastronomie, Tourismus oder Luftfahrt. Sie leiden nach wie vor besonders unter der Corona-Krise und den Beschränkungen. Weitere Gründe für die pessimistischere Einschätzung: Unternehmen halten sich bei Investitionen zurück, der private Konsum stockt, Firmeninsolvenzen dürften folgen, viele aber erst verzögert.
Die bis Ende September ausgesetzte Insolvenzpflicht erschwert die Diagnose mit Blick auf die Stabilität des Unternehmenssektors. Damit werden sich die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Solvenz der Unternehmen erst nach dem dritten Quartal deutlicher abzeichnen. Sollte es dann zu einer größeren Insolvenzwelle kommen, würde sich dies in einem weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit bemerkbar machen.
Verbunden mit einem weiteren Verlust an Kaufkraft. Uneins sind sich die Institute in diesem Zusammenhang bei der Bewertung der Mehrwertsteuersenkung. Während die Mehrheit der Forscher diese Maßnahme für die Stützung der Konjunktur für ungeeignet hält, lobt Klaus Michelsen vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin diese Idee.
Weil wir sehen, dass die Pandemie neben den Einschränkungen auch ganz erhebliche Verunsicherungseffekte mit sich bringt. Die Haushalte und Unternehmen halten sich enorm mit den Investitionen zurück. Und das führt dann insgesamt dazu, dass es eine geringere gesamtwirtschaftliche Nachfrage gibt. Und die breiten Impulse helfen, die Krise zu verkürzen. Sie helfen, ja, die Erholung zu beschleunigen.
Zumindest mit Blick auf die Mehrwertsteuersenkung eine Minderheitsmeinung unter den Wirtschaftsforschungsinstituten. Einig sind sie sich darin, dass vor allem die am stärksten von der Krise Betroffenen unterstützt werden sollten. So beurteilt IFW-Konjunkturchef Stefan Kotz Überlegungen, die Überbrückungshilfen für mittlere und kleinere Firmen zu verlängern, prinzipiell positiv.
Das geht schon in die richtige Richtung, aber man müsste es dann an anderen Kennzahlen festmachen als nur etwa an Umsatzrückgängen.
Ab dem kommenden Jahr erwarten die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute wieder einen Zuwachs der Wirtschaftsleistung. Das Vorkrisenniveau aber werde voraussichtlich erst Ende 2021 erreicht. Mittelfristig wirft die Pandemie die Entwicklung der Weltwirtschaft um ein Jahr zurück, so die Einschätzung der Konjunkturexperten.
Wir sind es wert. Mit diesem Slogan demonstriert die Gewerkschaft Verdi, dass ihre Mitglieder mehr wollen. Mehr Geld, aber auch mehr Anerkennung für geleistete Arbeit. Deshalb hat Verdi für heute und morgen zu weiteren Warnstreiks aufgerufen. Der Aufruf gilt für etliche Teile Nordrhein-Westfalens, aber auch für andere Bundesländer. Eine Woche vor vermutlich entscheidenden Tarifverhandlungen will die Gewerkschaft mehr Druck aufbauen. Zum Beispiel in Dortmund. Von dort Lars Faulenbach.
Der Warnstreik in Dortmund war vor allem eins: laut. Vom Klinikum Dortmund aus zogen rund 400 Beschäftigte des Gesundheitswesens durch die Innenstadt. Pfleger aus Kliniken und Beschäftigte von Psychiatrien in Dortmund, Marsberg und Lippstadt, aber auch Mitarbeiterinnen von Senioreneinrichtungen wie Sandra Riemer hatten klare Forderungen.
Mehr Anerkennung, mehr Geld. Und klatschen reicht jetzt nicht mehr. Ganz einfach. Und von Schokolade kann ich meine Familie auch nicht ernähren.
Wir sind es wert, systemrelevant, aber arm, hieß es deswegen auf Plakaten. Viele bemängelten vor allem die Arbeitsbedingungen. Wolfgang Rennecke arbeitet seit 30 Jahren als Intensivpfleger am Dortmunder Klinikum.
Es ist eigentlich ein ganz toller Beruf, aber die Vergütung ist auch verglichen zu vielen anderen Ländern einfach nicht ausreichend und auch die Arbeitsbedingungen nicht. Vor allen Dingen brauchen wir mehr Personal. Ich glaube, dass man dafür einfach auch eine vernünftige Vergütung braucht, um in Zukunft genügend Pflegekräfte in Krankenhäusern zu haben.
Damit das passiert, macht die Gewerkschaft Verdi seit Ende September mit Warnstreiks Druck. 4,8% mehr Lohn für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst, mindestens aber 150 Euro lautet die Forderung an die Arbeitgeber. Für die Pflegekräfte will sie an einem Sondertisch eine zusätzliche Pflegezulage von 300 Euro erreichen. Gestreikt wurde dafür heute an insgesamt 50 Kliniken im Land, unter anderem auch in Minden, Aachen und Köln. Dort versammelten sich die Streikenden an der Deutzer Werft. Verdi-Bezirkschef Daniel Kolle glaubt, dass die auch noch mehrere Streikrunden durchhalten.
Die Stimmung bei den Kolleginnen und Kollegen ist kämpferisch, denn sie sagen, wir haben diesen öffentlichen Dienst, wir haben die Allgemeinheit und das öffentliche Leben in der Krise aufrechterhalten. Wir haben alles dafür getan, bis zum Einsatz der eigenen Gesundheit.
Trotzdem hat es in den vergangenen Tagen und Wochen immer wieder Kritik an den Warnstreiks gegeben. In Corona-Zeiten sei das ein schlechtes Zeichen, hieß es zum Beispiel von der Seite der Arbeitgeber. Das kann Altenpflegerin Sandra Riemer nicht nachvollziehen.
Wir müssen auch in Corona-Zeiten arbeiten. Da nimmt auch keiner Rücksicht drauf. Da mussten wir auch die ganze Zeit an die Front. Also von daher, und wir können ja auch den Abstand einhalten.
Streiks im öffentlichen Dienst, echt jetzt? Als ob der Alltag im Moment nicht so schon schwierig genug ist wegen Covid-19. Aber die Gewerkschaft Verdi erhöht den Druck, wir haben es gehört. Deshalb streiken auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Krankenhäusern. Dazu die Meinung von Wolfgang Landmesser.
Ja, spinnen die bei Verdi. Die Zahl der Corona-Infektionen steigt rasant. Die Krankenhäuser könnten bald wieder massiv gefordert sein. Und dann ruft die Gewerkschaft zum Streik auf, ausgerechnet bei den Gesundheitsberufen. Ganz klar, sie spinnen nicht. Stimmt, es ist eine heikle Sache, mitten in einer Pandemie das Gesundheitswesen zu bestreiten. Wie kompliziert das ist, bekommen die Verdi-Verantwortlichen vor Ort auch zu spüren, wenn sie ihre Kolleginnen und Kollegen in Kliniken und Pflegeheimen zum Streik motivieren wollen. Viele Gewerkschaftsmitglieder tun sich schwer, in dieser Zeit ihre Posten zu verlassen. Strikte Vorgaben für die Streiks beschränken die Schlagkraft zusätzlich. Prägnantes Beispiel: Zum ersten Mal sind keine Trillerpfeifen erlaubt. In normalen Zeiten das Hauptinstrument auf Demos. Abstände, Maskenpflicht, Desinfektion sind sowieso selbstverständlich. Aber Warnstreiks sind das gute Recht der Gewerkschaft. Dass es jetzt dazu kommt, ist auch nicht in erster Linie Verdi anzulasten. Die Gewerkschaft hatte den kommunalen Arbeitgebern angeboten, die anstehende Tarifrunde auf nächstes Jahr zu verschieben, wenn die Infektionswellen abgeflaut sind. Gegen eine Einmalzahlung zwar, aber die hätte man mit den Forderungen in der eigentlichen Tarifrunde verrechnen können. Die kommunalen Arbeitgeber sind darauf überhaupt nicht eingegangen. Die Arbeitgeber behaupten zwar, bei den Verhandlungen speziell für die Gesundheitsberufe gehe es gut voran, aber offenbar gibt es in einem entscheidenden Punkt derzeit kein Weiterkommen. Die von Verdi geforderte Pflegepauschale für alle lehnen die Arbeitgeber als zu teuer ab. Was eher nervt, Verdi spielt sehr stark die Karte von den Corona-Heldinnen und Helden. Während des Lockdowns im Frühjahr gefeiert, wollen die Pflegekräfte jetzt auch mehr Geld sehen. Motto: Klatschen reicht nicht. Aber Pflegekräfte haben unabhängig ihres außergewöhnlichen Einsatzes in der Pandemie Anspruch auf ordentliche Bezahlung. Genauso übrigens wie die Mitarbeiter in den Gesundheitsämtern, in den Jobcentern oder bei der Müllabfuhr. Wenn die Gewerkschaft die Verdi-Heldennummer reitet, ist klar, dass die Arbeitgeber zurückschlagen. Mit dem Argument, dass viele andere kommunale Angestellte wochenlang zu Hause geblieben sind, fast zu vollen Bezügen. Gut möglich, dass sich die Fragen spätestens während der Verhandlungen Ende nächster Woche abräumen lassen. Bis dahin bleiben Warnstreiks ein legitimes Mittel, um den Forderungen der laufenden Tarifrunde Nachdruck zu verleihen. Auch in Zeiten von Covid-19.
Die Meinung von Wolfgang Landmesser für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Kinder und Jugendliche, die im Internet surfen, tun dies oft nicht folgenlos, sondern besonders beim Chatten und Posten, aber auch beim Zocken. Mobbing droht hier, sexuelle Anmache oder auch eine Kostenfalle. Deshalb will die Bundesregierung das Jugendschutzgesetz neu fassen. Anbieter von Spielen und Streamingdiensten etwa sollen verpflichtet werden, technische Vorkehrungen einzubauen, damit der Jugendschutz funktioniert. Dem Gesetzentwurf hat heute das Bundeskabinett zugestimmt. Uwe Jahn.
Zocken, chatten, posten. Das machen fast alle Kinder und Jugendlichen zwischen 10 und 18. Über 40% von ihnen haben dabei auch schlechte Erfahrungen gemacht, berichtet Bundesfamilienministerin Franziska Giffey, SPD. Bei der digitalen Interaktion geht es nicht immer mit rechten Dingen zu. Deshalb kommt eine Neufassung des Jugendschutzgesetzes für das 21. Jahrhundert. Ein Update für die digitale Welt.
Im Jahr 2020 ist es selbstverständlich, dass Kinder und Jugendliche sich täglich im Netz aufhalten. Sie kommunizieren mit ihren Freunden, sie sind in sozialen Netzwerken aktiv. Sie spielen Spiele, schauen Videos, informieren sich und machen noch viel, viel mehr. Und für uns ist ganz wichtig, dass wir dieses neue Jugendschutzgesetz so anpassen, dass es eben sowohl in der analogen Welt als auch in der digitalen Welt funktioniert.
Das heißt, Kinder und Jugendliche sollen in der digitalen wie in der analogen Welt vor Übergriffen geschützt werden.
Wir verpflichten Anbieter zu Voreinstellungen, die Kinder und Jugendliche insbesondere vor Interaktionsrisiken schützen, vor Mobbing, vor sexualisierter Anmache, vor Hassrede, vor Tracking und auch vor finanzieller Abzocke.
Außerdem will Franziska Giffey die Anbieter per Gesetz dazu verpflichten, Alterskennzeichnungen vorzunehmen, sodass Eltern, Kinder und Jugendliche sich daran orientieren können. Die Plattformen müssen auch für Unterstützung sorgen, so die Ministerin.
Wenn Kinder und Jugendliche sich bedroht fühlen, beängstigt werden, dann brauchen sie ein einfaches und leicht erreichbares, verständliches Hilfe- und Beschwerdesystem, einen Beschwerdebutton, eine Hilfefunktion, etwas, wo sie leicht rankommen, wenn eben Menschen dort versuchen, sie anzugreifen, zu beleidigen.
Und dann braucht man noch jemanden, der sich darum kümmert, dass die Regeln eingehalten werden. Dafür soll die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien in Bonn ausgebaut werden und einen neuen Namen erhalten. Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz. Vergleichbar mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung oder der für politische Bildung. 50 zusätzliche Stellen sind für die Behörde vorgesehen. Damit die Mitarbeiter wissen, an wen sie sich bei TikTok, Facebook, Snapchat oder Instagram wenden können, verpflichtet das Gesetz diese Plattformen dazu, Bevollmächtigte für den deutschen Markt anzugeben. Nach dem Kabinettsbeschluss muss das neue Jugendschutzgesetz noch durch den Bundestag. Dabei weiß Franziska Giffey die Verfassung auf ihrer Seite.
Das ist eine Aufgabe, die uns das Grundgesetz auferlegt, denn Kinder- und Jugendschutz hat Verfassungsrang. Das dürfen wir nicht vergessen. Und das ist etwas, wo wir auch verpflichtet sind, hier als Gesetzgeber die Regelung so anzupassen, dass sie den Lebensrealitäten der digitalen Welt entsprechen.
Die Ministerin rechnet damit, dass das neue Jugendschutzgesetz im Frühjahr 2021 in Kraft tritt.
Wegen der Vergiftung des russischen Oppositionspolitikers Alexei Nawalny hatte sich die EU am Montag darauf geeinigt, Russland zu bestrafen. Denn die EU-Länder glauben, Russland ist verantwortlich für den Giftanschlag. Seit heute steht fest, wen Sanktionen treffen sollen, nämlich 6 russische Staatsbürger und eine russische Forschungseinrichtung. In Kraft treten diese Sanktionen in den kommenden Tagen, hören wir aus Brüssel. Von dort Matthias Reiche.
Sechs Personen, vor allem hochrangige Mitarbeiter des Sicherheitsapparates, sollen mit Einreiseverboten in die EU und Vermögenssperren belegt werden. Außerdem wird das staatliche Forschungsinstitut für organische Chemie und Technologie sanktioniert. Von dort soll der militärische Nervenkampfstoff stammen, mit dem Nawalny vergiftet wurde. Ein Verstoß gegen internationales Recht, meint Dietmar Köster, der für die sozialdemokratische EU-Fraktion im Außenausschuss sitzt.
Die OPCW, die Organisation für das Verbot chemischer Waffen, hat festgehalten, dass der Einsatz von Novichok gegen das Verbot der Chemiewaffen verstößt. Ich stimme nicht mit den teils xenophobischen und nationalistischen Äußerungen von Herrn Nawalny überein. Aber Mordanschläge auf politische Oppositionskräfte sind inakzeptabel.
So wie die gesamte Politik Moskaus, sagt Michael Gahler, außenpolitischer Sprecher der EVP-Fraktion im EU-Parlament. Der CDU-Politiker ist überzeugt, dass Putin nur die Sprache von Sanktionen verstehe.
Der Mordanschlag auf Alexei Nawalny sollte hierbei nur der aktuelle Anlass sein. Insgesamt muss die Politik Russlands gegenüber dem Westen ins Blickfeld genommen werden. Es ist gezielte Politik Putins, uns zu schwächen.
Der grüne EU-Abgeordnete Sergej Lagodinsky sieht das ähnlich. Moskau zwinge die EU, ihre Russland-Politik auf den Prüfstand zu stellen.
Wir brauchen uns nur an die Angriffe auf die Server des Bundestages zu erinnern und auch an die Vergiftung von Skripals, damals noch auf dem Territorium der Europäischen Union. Also es ist nicht die Schuld der Europäischen Union und hat nichts mit der bewussten Verschlechterung der Beziehungen seitens der EU zu tun.
Wer immer weiter an der Sanktionsspirale dreht, wird auf keinen Fall eine Verbesserung des Verhältnisses mit Russland erreichen, glaubt Martin Schirdewan, Co-Fraktionsvorsitzender der Linken im EU-Parlament. Außerdem fehlten bisher Beweise, wer für die Vergiftung des Kreml-Kritikers verantwortlich ist.
Und so sieht es so aus, als seien diese Sanktionen nur ein verzweifelter Akt. Aber ich finde, anstelle dessen müsste man eigentlich auf eine ganz andere Politik setzen, um Russland zur Aufklärung dieses Verbrechens zu bewegen, nämlich Russland stärker einbinden, wieder in internationale Beziehungen, stärkere Wirtschaftsbeziehungen miteinander entwickeln.
Eine Meinung, die vor allem von EU-Parlamentariern aus Ostdeutschland geteilt wird. Viele glauben nicht, dass Sanktionen Moskaus Haltung ändern können. Es werde im Gegenteil eher dazu führen, die Beziehungen mit Russland weiter zu vergiften, sagt der AfD-Abgeordnete Maximilian Krah.
Diese Strafmaßnahmen sind falsch. Sie sind sachlich nicht gerechtfertigt. Sie entspringen letztlich einem kalten Kriegdenken aus dem Westen.
Bereits in den kommenden Tagen sollen die Strafmaßnahmen in Kraft gesetzt werden. Vor allem die deutsche Bundesregierung hat bei dem Sanktionsbeschluss auf das Tempo gedrückt. Nicht zuletzt, weil sie sich davon ein Ende der Debatte um die deutsch-russische Gaspipeline Nord Stream 2 erhofft.
So, vergessen wir mal die Sorgen auf der Erde für eine Minute und 41 Sekunden. In dieser Zeit berichtet unsere Moskau-Korrespondentin Marta Wilczynski über einen Flug zur internationalen Raumstation ISS. Der ist heute gestartet und hat drei Menschen ins All transportiert. Eine US-Astronautin und zwei russische Kosmonauten. Die drei sind Ablösung und bleiben bis zum Frühjahr auf der ISS.
Das Gespräch zwischen dem Kontrollraum in Baikonur und der gerade erst an der internationalen Raumstation angedockten Mannschaft der Soyuz MS-17 kam erst nach einigen Funkstörungen zustande. Dann aber konnte der Chef der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos, Dmitri Ragosin, seine Glückwünsche überbringen. Wir gratulieren Ihnen zum erfolgreichen Andocken. Gut gemacht, dass Sie das so schnell geschafft haben. Welcher Russe mag es nicht, schnell zu fahren? Nur 3 Stunden, 3 Minuten und 45 Sekunden dauerte der Flug vom Weltraumbahnhof in Kasachstan zur ISS. Ein Rekord, über den sich auch der Kommandeur der Mission, Sergei Ryzhikov, freut. Vielen Dank an alle, die an den Entscheidungen und der Entwicklung des Flugplans beteiligt waren. Das ist nicht nur gut für die Russen, sondern auch für unsere Kollegen. Normalerweise beträgt die Flugzeit von der Erde zur ISS mindestens 6 Stunden. Diesmal hatte die Soyuz-Kapsel die Erde aber nur 2-mal umrundet und damit die Strecke extrem verkürzt. Ein toller Flugplan, bilanziert Ryzhikov. Die Crew fühlt sich super, optimal unter diesen Bedingungen. Mit ihm sind der Russe Sergei Kuzvirtschkov und die US-Amerikanerin Kathleen Rubens am Morgen zur internationalen Raumstation aufgebrochen. Gemeinsam sollen sie 177 Tage im All verbringen und dort verschiedene wissenschaftliche Experimente durchführen. Vor dem Abflug hatte die Mannschaft strenge Quarantäne- und Sicherheitsregeln einhalten müssen, damit das Coronavirus nicht mit zur ISS fliegt.
Soweit das Echo des Tages. Ich wünsche Ihnen noch einen sehr schönen Abend. Mein Name ist Michael Brocker.
NDR Info.